Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und hier hast du eine ganz besondere Folge erwischt, nämlich ein Replay eurer Lieblingsfolgen der letzten Jahre. Ich bin gerade in Babypause bis April, Mai 2024. Und damit es in der Zeit trotzdem hier Mehrwert für dich auf die Ohren gibt, gibt es eben ein paar der beliebtesten Folgen noch einmal zum Anhören. Wenn du Lust hast und mit dem Gedanken spielst, vielleicht mal Hypnose mit mir auszuprobieren und ins Hypnose-Coaching-Programm zu kommen, dann setz deinen Namen sehr, sehr gerne auf die Warteliste. Dann bekommst du nämlich im April oder Mai 2024 eine E-Mail von mir mit einem ganz besonderen Starterangebot und einer Einladung zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch. Ich freue mich auf dich und jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Heute geht es darum, wie Hypnose dir helfen kann, dich endlich gut genug zu fühlen und nicht mehr das Gefühl zu haben, noch mehr leisten zu müssen. Die Infos findest du auch nochmal zum Nachlesen auf meiner Website www.insauhlenkamp.com. So, ich freue mich total auf die heutige Folge, weil die so gut den Kern davon beschreibt, wie ich arbeite und was ich als so, so großes Muster und auch als Lösung entdeckt habe. Und genau, ich glaube, man könnte, wenn man sagen müsste, dieser Podcast, was ist die wichtigste Folge? Ich habe gerade das Gefühl, dass es diese wird. Also du kannst gespannt sein, ich bin gespannt und freue mich gerade richtig, das jetzt hier einzusprechen. Genau, also worum geht es? Erstmal, bevor ich auf die Hypnose zu sprechen komme, für die mein Herz auch schon ganz schön doll schlägt, möchte ich mal auf die Thematik, auf das Muster, auf die Denkmuster eingehen, von denen ich jetzt eigentlich spreche, wenn ich sage, nicht mehr leisten zu müssen, um gut genug zu sein. Also es gibt viele Menschen, die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und nicht so richtig zu sein, wie sie sind. Und da gibt es dann ja, bei Menschen, die dieses Gefühl haben und bei mir war das tatsächlich auch ganz schön doll, muss ich ehrlich sagen, dass ich dieses Gefühl hatte. Ja, und dann gibt es verschiedene Schutzstrategien, die Menschen anwenden, um doch irgendwie das Gefühl zu haben, gut genug zu sein. Sprich, zum Beispiel ist Perfektionismus ein Weg, jetzt einfach alles perfekt zu machen, damit nichts angekreidet werden kann an der eigenen Person, an der eigenen Arbeit, an dem eigenen Sein. Das ist eben ein Weg, aber worauf ich vor allem einen Fokus lege, ist eben dieses ganz, ganz, ganz viel leisten wollen. Einfach quasi erfolgreich sein, immer allen gefallen wollen, also so klassisches People-Pleasing, super ankommen wollen und damit auch zum Beispiel nicht Nein sagen zu können so richtig gut und auch abhängig zu sein von dem Feedback von anderen, weil wenn ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein, dann möchte ich konstant von anderen aber hören, doch, du bist doch gut genug, das war doch eine gute Leistung. Sprich, Feedback finde ich wunderbar, muss ich sagen, aber davon abhängig zu sein, da wird es dann eben teilweise schwierig. Dann gibt es dem Ganzen eher so eine Schwere. Was gehört noch dazu? Keine Grenzen setzen zu können oder nur sehr schwierig. Also eigentlich ungern zu sagen, heute bin ich ab 17.30 Uhr oder sagen wir mal 17 Uhr nicht mehr verfügbar. Sowas kann dann ganz schön schwer fallen. Oder zu sagen, nee, während meiner Mittagspause von 12 bis 1 bin ich raus. Also Grenzen zu setzen, wenn vielleicht andere einen noch fragen, hier, könntest du nicht noch da und könntest du nicht noch hier? Dann zu sagen, nein, ich bin raus. Das kann auch in diesem Muster extrem schwer fallen, weil eben dieses People-Pleasing da ist. Also der Wunsch, immer allen zu gefallen. Und das Faszinierende an solchen Menschen, finde ich auch, und auch an diesem Muster, ist, dass sie funktionieren wie eine Maschine ganz häufig. Also sie sind extrem funktional. Sie wissen ganz genau, wie sie abliefern können, wie sie andere überzeugen können, wissen quasi schon, was das Gegenüber eigentlich am liebsten von ihnen möchte und möchten auch genau das liefern. Also einerseits vielleicht im Gespräch super ankommen, aber auch bei der Arbeit, bei dem, was geleistet wird, ganz genau das auch treffen, was die andere Person weiß. Und genau, das Spannende ist eben, diese Menschen sind extrem funktional, aber was kann da auch, wozu, wo kann das hinführen? Ja, einerseits zu sehr, sehr starker Erschöpfung, weil du konstant über deine Grenzen gehst und eben funktionierst wie eine Maschine, also irgendwie dein Wohlbefinden erstmal hinten ansteht und dann diese Erschöpfung irgendwann kommt. Gleichzeitig ist es potenziell auch so eine Schwere bei der Arbeit. Also es ist, die Leichtigkeit geht verloren und es ist eher so eine Schwere nach dem Motto, ich muss ja noch hier und ich muss das und ich darf nicht Nein sagen und ich muss noch besser sein als die anderen. Das trifft man da auch häufig. Genau, und wovon ich eben auch gerne spreche, also im Englischen ist es Mindfuck, das ist jetzt nicht so ein schicker Begriff, aber ich finde, der trifft es ganz gut und im Deutschen wäre es Psychostress. Also nicht einfach nur zu machen und sich bei der Arbeit auf die Arbeit zu konzentrieren und irgendwie, ich sag mal, Sätze runterzuschreiben, wenn man gerade was schreiben muss oder so, sondern irgendwie mega gestresst zu sein und mega unter Druck, passt es jetzt alles, wird man allem gerecht, eigentlich wollte hier noch jemand was von einem, kann man aber gerade nicht liefern, jetzt will man nicht Nein sagen. Also irgendwie ein Psychostress, sprich die Dinge gehen nicht leicht von der Hand und man konzentriert sich nicht nur auf die Arbeit, sondern es kommt ganz viel so zwischenmenschliche Themen dazwischen, die irgendwie stressen. Genau, das ist im Grunde so das Muster, was man so an Verhalten und Denken sehen kann. Die Frage ist, was liegt dahinter? Und ich habe es schon so ein bisschen angeteasert. Es hat eben mit dem Selbstwert zu tun, also der Wert, den du dir selbst gibst. Und ich finde jetzt, Selbstwert ist dann auch so ein ultra abstrakter Begriff. Und wenn man anfängt zu googeln, dann findet man bei Selbstwert alles und nichts im Internet. Also teilweise geht es dann auch um Selbstbewusstsein und so dies und das. Ich habe das ja auch im Podcast schon mal in einer Folge nochmal genauer beschrieben und aufgeschlüsselt. Genau, aber aus meiner Sicht ist es vor allem eben der Wert, den du dir selbst gibst und den kann man aufsplitten oder man kann sich den genauer anschauen, wenn man mal schaut, welche Glaubenssätze über dich selbst hast du eigentlich. Und so ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, ich genüge nicht oder ich muss immer mehr machen oder ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Also da gibt es verschiedenste Glaubenssätze, die so klassischerweise auftreten oder ich muss perfekt sein. Also genau, da gibt es eine ganze Liste und das sind eben so Sätze, an denen man festmachen kann, wie ist denn der Selbstwert einer Person. Und diese Glaubenssätze, die entstehen klassischerweise in der Kindheit und zwar vor allem in den Lebensjahren 0 bis 6. Und was nämlich in der Zeit besonders ist, ist A, wir sind sehr, 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 sehr abhängig von unseren Eltern. Wir werden als Menschen ja sehr früh geboren, im Gegensatz zu vielen Tieren, die aus dem Bauch springen und schon überlebensfähig sind und vielleicht auch teilweise gar nicht bei den Eltern bleiben oder bei der Mutter. Menschen sind extrem abhängig von ihren Eltern und wenn da kommt es häufig mal zu Situationen, wo ein kleines Kind sich in Gefahr sieht, also wo es eine existenzielle Angst hat, dass es nicht durchkommt. Und speziell, wenn so eine existenzielle Angst auftritt, dann prägen sich solche Sätze ein. Wenn sie quasi, also ganz häufig ist es sowas wie Kinder, die alleine im Bett liegen und schreien und niemand kommt. Sie haben also Angst, dass sie diese Situation nicht überleben. Es ist eine realistische Angst, weil sie sind total abhängig von ihren Eltern. Und in solchen Angstmomenten prägen sich eben bestimmte Emotionen und ein, die eben auch mit solchen Sätzen oder Gefühlen, mit solchen Sätzen zusammenhängen. Genau, oder wenn mal die Eltern einem negative Signale geben, irgendwie sagen, oh, ich schaffe das hier alles nicht, das ist alles so anstrengend mit dir, also quasi sowas auch zu einem einjährigen Kind sagen, dann prägt sich sowas auch ein. Dann denkt das Kind, oh, ich bin nicht gut genug, wie ich bin zu anstrengend, ich bin nicht richtig. Und das heißt, es ist sehr, sehr normal, sage ich mal, dass wir auch hier und da einen negativen Glaubenssatz über uns haben. Und ich möchte vor allem auch sagen, dass es nicht so ist, wenn du jetzt irgendwie dir überlegst, welche negativen Glaubenssätze habe ich und wo haben vielleicht meine Eltern mal was nicht ganz richtig gemacht, dann ist es nicht so, dass du undankbar bist gegenüber deinen Eltern oder dass du jetzt die als Rabeneltern bezeichnest, sondern es ist eine extrem herausfordernde Aufgabe, Kinder aufzuziehen. Und da ist es okay, dass deine Eltern so agiert haben, wie sie agiert haben, weil sie haben nur das getan, was in ihrem Fähigkeitsbereich war. Selbst wenn sie sich richtig, richtig schlecht verhalten haben. Sie haben nur so gehandelt, wie es ihnen möglich war. Und deswegen ist es auch völlig okay, wenn du schaust, was war da eigentlich? Genau. Sprich, das finde ich jetzt erstmal was ganz Wichtiges, zu verstehen, okay, ich habe dieses Muster vielleicht, dieses Verhalten, immer mehr, perfekt funktionieren, allen gefallen. Und das ist aber nur eine Strategie. Das ist nicht das Kernproblem. Das Kernproblem, also, weil man kann jetzt hier irgendwie die Symptome, also dieses Verhalten ist ja das Symptom des Problems. Das ist nur mein Weg heutzutage, damit umzugehen, meine Schutzstrategie. Und du kannst jetzt hingehen und sagen, okay, wie kann ich noch besser Grenzen setzen? Wo kann ich noch einen Blocker in meinen Kalender einbauen? Wie handle ich es, wenn jemand mir eine Aufgabe aufdrücken möchte? Das sind gute Wege, um dir zu überlegen, wie du mit dem Symptom umgehst. Aber das ist keine Arbeit an der Ursache. Arbeit an der Ursache findet statt, wenn du tiefer gehst und richtig dir überlegst, was liegt eigentlich dahinter, was sind meine Denkmuster, was sind meine Glaubenssätze und anfängst, die aufzulösen. Da wird es richtig machtvoll, weil das sind ja auch Sätze, die zeigen sich in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und in dem Fall jetzt vielleicht besonders im Jobkontext, aber den Selbstwert prinzipiell zu erhöhen und da stabiler zu werden, das wird für alle Lebensbereiche so viel Leichtigkeit geben. Genau. Und ich finde, es ist ein mega, mega, mega guter Schritt, erstmal dieses Bewusstsein aufzubauen, erstmal diese Muster zu verstehen, die Strategien, die du dir aufgebaut hast. Super smart von dir, dass du diese Strategien hast. Das ist für dich eine Überlebensmaßnahme, dass du selbst gelernt hast, damit umzugehen. Und deswegen super wertvoll, das bewusst sich einmal zu überlegen und zu erarbeiten. Und das ist auch genau was ich im Coaching mache, wo wir zusammen anschauen, was sind eigentlich deine Muster, welche Strategien hast du für dich aufgebaut, was sind da für Glaubenssätze dahinter, wie bemerkst du das im Alltag, wo wird es besonders schwer und brenzlig, wo wird es anstrengend, was denkst du in solchen Momenten, wo das dir passiert? Solche Sachen schauen wir uns erstmal bewusst an und das bringt für dich auch schon eine Veränderung, weil du wenn solche Momente auftreten, ganz anders damit umgehen kannst. Weil du dann weißt, okay, das ist jetzt gerade hier so ein Moment, halt stopp, das ist jetzt nicht existenziell, das ist alles gut, es kann alles weitergehen, das ist jetzt nur mein Muster. Also das ist schon mal extrem hilfreich für dich. Die Sache ist aber immer, dass unser Verhalten weitestgehend nicht bewusst gesteuert wird, sondern unterbewusst. Sprich, du kannst zwar selbst entscheiden, du möchtest dich jetzt anders verhalten, aber der größte Impact, den hast du, wenn du auch an dein Unterbewusstsein gehst. Also wenn du auch anfängst zu verändern, was du unterbewusst so an Ideen und Gedanken in dir trägst. Und da möchte ich tatsächlich nochmal auf diesen Punkt von vorhin eingehen, mit den 0 bis 6 Jahren. Also wie gesagt, in den ersten Lebensjahren, da prägen sich vor allem solche Glaubenssätze ein, die den Selbstwert beeinflussen. Und es ist nicht nur so, dass wir so abhängig sind von unseren Eltern in der Zeit, wie ich es beschrieben habe, sondern es ist auch so, dass wir in der Zeit oder kleine Kinder haben in der Zeit eine andere Wahrnehmung, sage ich mal. Nämlich, wenn wir uns, also das ist jetzt so ein bisschen der biologische Hintergrund, wenn wir uns die Gehirnwellen anschauen mit einem EEG, also mit so einem Gerät, das die elektronische Leitung des Gehirns misst, dann sind wir da bei einer Frequenz, die niedriger ist als die, auf der wir jetzt heutzutage, also als Erwachsene, denken. Und in der Hypnose geht man auf genau die gleiche Frequenz. Und es ist eine Frequenz, das sind Wellen, wo das Gehirn empfänglicher ist für Emotionen, die stärker quasi tiefer reingehen, wo einfach die Kanäle offen sind, sage ich mal. Und das ist eben, ja, was ich auch so spannend finde, ist, dass das in der frühen Kindheit gleich ist, wie eben in so einem hypnotischen Trance-Zustand. Genau. Soweit zum Hintergrund. Sprich, es ist extrem hilfreich, hier auch nicht nur bewusst zu arbeiten, sondern auch unterbewusst reinzugehen und das Ganze, dieses große Schiff, also ich finde, da ist auch immer schön das Bild von einem großen Dampfer und einem Speedboat. Und wenn du jetzt eben Dinge dir bewusst machst und dann sagst, okay, wenn sowas auftritt, dann meditiere ich vielleicht kurz oder mache eine Atemtechnik, dann ist das auch schon ein prima Schritt, aber das ist halt eher so ein Speedboat. Das kann jetzt mal in eine neue Richtung fahren, ein bisschen ab vom bisherigen Kurs und durch die Wellen schippern. Aber da wirklich, den wirklichen Kurs gibt der Dampfer vor. Und der Dampfer, das ist quasi dein Unterbewusstsein. Der wechselt nicht so schnell die Bahn. Den kriegst du nicht so schnell geändert durch ein bisschen Bewusstwerdung, ein bisschen Reflexion, Journaling, was auch immer. Sondern da bekommst du wirklich die Kursänderung, wenn du ganz speziell mit dem Unterbewusstsein arbeitest. Und das ist eben das Schöne, was man mit der Hypnose machen kann, weil man da den Zugriff zum Unterbewusstsein bekommt und zu unterbewussten Erinnerungen oder auch deiner unterbewussten Verhaltenslenkung. Genau, und was man da, also da gibt es verschiedene Methoden und ich möchte dir da einfach mal berichten, was ich speziell für dieses Thema als so effektiv schon erlebt habe im Coaching und in der Hypnosetherapie. Das ist einmal, sind das ganz klassisch so Suggestionen, die du zum Beispiel, also so, was ist ein anderes Wort für Suggestionen? So Beeinflussungen, also Wege, also Wörter, Sätze, Bilder, die in deinem Kopf kreiert werden in der Hypnose, die dein Verhalten und deine Denkmuster ganz, ganz tief beeinflussen. Und damit kann man einerseits erstmal einen Menschen runterholen und entspannen, wenn gerade so eine starke Erschöpfung auch auftritt und irgendwie alles ganz, 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 ganz viel wird. Aber auch zum Beispiel sich selbst erlauben, lockerer zu sein, positivere Bilder wieder zu entwickeln, sich selbst erlauben, die Dinge langsamer zu nehmen. Also da gibt es ganz viele, ganz, ganz sanfte Wege, eben diese starren Denkweisen und Denkmuster zu beeinflussen. Und diese Suggestionen sind immer Teil von der Hypnose, die kommen immer vor. Viel, viel kraftvoller finde ich aber vor allem einerseits die Regressionshypnose. Da ist es so, dass du zurückgehst in der Hypnose in einerseits schöne Momente deines Lebens, wo du richtig viel Freude und Glück gespürt hast. Und das sind nicht unbedingt Situationen, die du kennst, die du bewusst hast, sondern das kann wirklich sein, dass du als zweijähriges Kind was erlebt hast, wo du dieses wunderschöne Gefühl gefühlt hast. Sprich, darin kann man einmal zurückgehen und eben auch die schönen Momente der Kindheit wieder aufleben lassen, weil, und hier ganz wichtig, ganz, ganz viele Menschen, die die das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und eben auch einen nicht so extrem ausgeprägten Selbstwert haben, die haben trotzdem das Gefühl, eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Und deswegen kann man ja auch genau da reingehen und das nochmal erleben. Und das ist sehr wichtig für so Momente, wenn dann irgendwie einen die negativen Gefühle überrollen. Da kann man immer wieder zurückgehen in dieses Gefühl. Plus, was noch kraftvoller ist, ist es dann in die schwierigen Situationen aus der Kindheit zurückzugehen und vor allem in ursächliche Situationen. Also in Situationen, in denen zuallererst mal so ein ganz, ganz negatives Gefühl gefühlt wurde und wo dieses kleine Kind sich ganz schlecht gefühlt hat. Und dann kannst du da eben als Teil der inneren Kindarbeit dich um dich selbst kümmern und jetzt als Erwachsenen-Ich in die Situation schlüpfen und dich um das kleine Kind kümmern und dem kleinen Kind, aber auch der Erwachsenen erlauben, glücklich zu sein und die Dinge jetzt leichter zu nehmen. Genau, ich glaube, da kann ich nochmal die ganze Podcast-Folge zu machen und da reingehen, weil das wirklich so eine tolle Methode ist und da einfach so viel passiert. Deswegen soweit jetzt erstmal dazu, zu dieser Regressionshypnose. Das andere, was ich auch in meiner Arbeit sehr, sehr gerne mache, ist Vergebungsarbeit und das aber auch im hypnotischen Zustand. Und da ist es eben so, dass du deinen Eltern oder ja meistens deinen Eltern oder auch anderen Menschen nochmal begegnest, einzeln in der Hypnose, mit denen noch eine Rechnung offen ist und dann mit denen Frieden schließt, indem du ihnen nochmal sagst, was alles dich verletzt hat, sie um Vergebung oder dann in ihre Rolle schlüpfst und sie auch nochmal sagen lässt, dass es nicht extra war, dass sie nicht wussten, dass es dich verletzt hat und sie dann um Vergebung bitten lässt, so als Schnelldurchlauf. Und das ist auch unglaublich kraftvoll, da einfach mal zu sagen, was einem nicht gut getan hat, was einen aufgehalten hat und da alles rauszulassen. Genau. Das dritte, was ich auch mache, ist eine andere Methode, die heißt Jager-Code oder auch Arbeit mit dem höheren Selbst. Da ist es so, das höhere Selbst ist quasi wie eine höhere Intelligenz. Also du kannst es dir vorstellen, dein Kopf, so wie du gerade jetzt hier vielleicht mir zuhörst, ist wie so ein Taschenrechner. Der kann schon einiges rechnen, der hat schon echt einige Erinnerungen parat, aber im Unterbewusstsein ist da noch so viel mehr und das ist wie so ein Quantencomputer. Also wie so ein mega krasser Computer, der einfach noch viel mehr abliefern kann und noch viel mehr leisten kann. Und da gibt es einen Psychotherapeuten aus den USA, der heißt Dr. Edwin Jager, der festgestellt hat, dass wenn man eben auch diese höhere Intelligenz einbezieht in den Heilungsprozess, dass das extrem effektiv sein kann, weil die kann Dinge für uns lösen, die wir so mit unserem Bewusstsein eben nicht so schnell lösen können und wo wir irgendwie erstmal ziemlich drüber nachdenken müssen, okay, bis wir dann bewusst ein Muster verstanden haben. Eine höhere Intelligenz kann es sehr, sehr viel schneller und das ist halt ein super Skill, den du in dir trägst. Kannst du auch so ein bisschen sehen, wie so die Intuition, manchmal hast du ja auch schon Antworten parat, obwohl du gar nicht aktiv drüber nachgedacht hast. Aber irgendwie hat sich das schon entwickelt, dieses Gefühl, und da ist schon was für dich passiert. Sprich, mit diesem höheren Selbst zu arbeiten und mit dem nochmal die Teile zu lösen, die in der Thematik noch nicht so stimmig sind, ist einfach auch ein mega, mega cooler Weg. Genau, und mit diesen Methoden, mit dieser Hypnose, kannst du einfach dein Gefühl zu dir selbst nochmal völlig verändern. Nochmal diese kleinen Bitterstoffe, die da irgendwie sich entwickelt haben über die Jahre hinweg, und diese Gedanken über dich selbst, dass du irgendwas machen musst, um glücklich sein zu können. Da kannst du nochmal ein ganz neues Bild entwickeln, und das nicht nur bewusst, dass du sagst, okay, ab jetzt bin ich glücklich, ab jetzt ist alles leicht, sondern eben auch diesen großen Tanker, diesen großen Dampfer mitnehmen und jetzt die Dinge verändern. Genau. So, soweit erstmal. Das als kleine Vorstellung der Hypnose. Ich werde da sicher nochmal mehr reingehen und nochmal mehr berichten, auch was so in meinem Coaching, auch in meiner in meinen Hypnosebehandlungen bisher passiert ist, was da schon alles erreicht wurde. Und wenn du das Gefühl hast, hey, irgendwie, es ist irgendwie doch manchmal so schwer und ich habe das Gefühl, immer funktionieren zu müssen und weiß eigentlich vielleicht sogar schon, dass ich ja eigentlich gut genug bin, aber irgendwie verhalte ich mich dann doch immer wieder anders, dann darfst du sehr, sehr gern auf mich zukommen und mit mir diese Reise gehen. Sie ist wirklich wunderschön, kann ich dir sagen, und so intensiv. Also es wird vielleicht Tage geben auch, wo du sagst, boah, jetzt bin ich echt ausgenockt. Das war richtig anstrengend. Aber dann passiert einfach ultra viel und du weißt, okay, da ist echt was, ja, da ist echt was im Gange in mir. Also schreib mir einfach sehr, sehr gerne auf dem Kanal deiner Wahl, entweder auf LinkedIn oder auf Instagram oder einfach per E-Mail an hallo@insaulenkamp.com und wir gehen diese Reise gemeinsam und verändern, wie du über dich denkst, ganz, ganz tief in deinem Herzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon wieder auf den Restart nach der Babypause. Wenn du dir den Zugang zu einem ganz besonderen Angebot für mein Hypnose-Coaching-Programm sichern möchtest und eine der ersten Starterinnen sein möchtest, dann trag dich sehr, sehr gern auf meiner Warteliste ein. Den Link findest du in den Shownotes und dann freue ich mich, auf dich zuzugehen im April oder Mai 2024. Ansonsten wünsche ich dir bis dahin alles, alles Gute und erinnere dich immer daran, dass du gut genug bist und genau richtig, so wie du bist.